Gewerkschaften Boomer Boys.
Fresse 2022. Willkommen 2023 und wir wünschen allen Hörern und Ihnen ein wundervolles neues Jahr. Und dir wünsche ich das auch, Olli. So.
Jetzt bin ich ja direkt gerührt zum Reinkommen, so eine emotionale Note. Das bringt mich völlig raus.
Ich habe gedacht, lass uns mal dieses Jahr emotional beginnen.
Das stimmt.
Also, ist ein kleines Tränchen, das du jetzt wegdrückst. Das
ja, wie gesagt, also ein menschlicher Zug von dir. Du siehst mich komplett perplex.
Hör auf, das ist einer meiner guten Vorsätze für das neue Jahr. Emotionaler sein, sogar zu dir.
So, das ist was, ne? Schade, dass ich dir nicht glauben kann, aber trotzdem feine Geste.
Wie bist du denn reingekommen? Der normale erste Satz, den man eigentlich jeden Menschen fragt am 1. Januar, wie bist du reingekommen? Das ist ja auch so, ne, klingt auch immer so ein bisschen blöd.
Ein Idiotenfloskel, ne? Ja, wenn man weiteratmet, kommt man irgendwie rein. Ne? Also, ja. Wenn man nicht genau um 0 Uhr verstirbt, dann kommt man rein. Also erstmal für mich fing es ja gleich schon einen Tag, bevor wir reingekommen sind, mit einer Top-Nachricht an, hast du wahrscheinlich auch verfolgt, dass der RBB, ich möchte fast sagen unser RBB, seinen Silvester-Countdown versehentlich genau einen Tag zu früh gestartet hat.
Ja, das fand ich
super. Das hat mich sehr amüsiert. Aber aus Sicht des RBB, wenn du bedenkst, was der RBB für ein Jahr hatte, macht das natürlich auch Sinn, dass der RBB wollte, dass 2022 so schnell wie möglich zu Ende geht. Deswegen haben sie einfach schon einen Tag vorher ihren Countdown gestartet.
Aber wenn du dir vorstellst, wenn das so wie das früher gewesen wäre, so ohne Internet und so, hätten Tausende von Menschen das Jahr einen Tag zu früh begonnen. Da hat man ja dem Radio und dem Fernsehen immer noch alles geglaubt. Ja. Die wären dann das ganze Jahr über total Panne da durchgekommen und hätten dann auch im nächsten Jahr wahrscheinlich zu früh gefeiert.
Das ist ja, wenn schon das fatal. Fernsehen was gesagt hat, das war ja noch vor der Erfindung der Lügenpresse, dann stimmte richtig, das auch.
Richtig, ne? Richtig. Damals konnte man dem Fernsehen und den Medien nämlich noch vertrauen in der schönen alten Zeit.
Genau. Ja. Aber weil du mich so persönlich fragst, wir sind sehr ruhig reingekommen. Wir haben so eine Raclette-Variante zum Essen gewählt, weil wir eine Familie von Schnellessern sind. Also wir sind wie Hunde, wir kauen nicht. Das heißt, auch ein Drei-Gänge-Menü ist bei uns nach 17 bis 18 Minuten erledigt. Wenn du aber mit diesen Mini-Pfannen operierst, dauert es ja zwangsläufig länger. Wir haben uns also zum langsamen Essen gezwungen mit diesem pädagogischen Trick.
Ach so, also deswegen, weil du sagtest, eine Raclette-Variante und in schnell. Ich habe schon gedacht, das ist dann so eine Riesenpfanne, wahrscheinlich so wie die Bohnen, die Bud Spencer und Terence Hill immer geschaufelt haben.
So eine Paella-Pfanne.
Ja, und die aber wurden übrigens, einmal so.
Ich hatte aber gestern, also aus Sicht dieses Podcasts, dann wahrscheinlich noch viele Tage weiter davor, also jedenfalls am Silvesterabend hatte ich genau dieses Gefühl, als das so ewig dauerte, bis man seine dritte Mini-Pfanne fertig hatte, dass es eigentlich lustiger wäre, wenn jeder einen richtigen Herd hätte und eine eigene große Pfanne. Weißt du? Weil dann machst du einmal was und dann ist es auch gut. Aber so, es sollte sich ja ziehen.
Bei reichen Leuten, weißt du, also bei wirklich Wohlhabenden, da machst du Raclette auch mit drei nebeneinander liegenden Küchen. Einfach. Genau. Und jeder kann da sofort, hat eine Mikrowelle und einen Herd und alles. Das ist, daran siehst du halt, du bist immer noch nicht da angekommen. Nein. Wo du
eigentlich sein. Ich glaube, wenn es noch besser läuft, hat jeder sein Haus an so einem Abend.
Richtig. Nicht nur ein Reihenhaus.
Sein eigenes Reihenhaus.
Raclette-Reihenhaus. Das wäre eigentlich eine schöne Idee. Dann klingelt man immer. Und dann hat eine Sprechanlage.
Ja. Schmeckt's.
Oh ja. Super. Ja. Sehr schön. Und dann seid ihr also mit Raclette-Pfanne sozusagen ins neue Jahr gerutscht. Und dann auch tschüss.
Und ja, also natürlich überbrückt man dann so eine Zeit, man kann ja nicht durchtrinken. Das ist ja in unserem Alter nicht mehr machbar. Also muss man irgendwas spielen. Es wurde dann aus der Verzweiflung gekniffelt. Und irgendwann um Mitternacht war man draußen und das war ja dann nach 2 Jahren Böllerverbot. Ich weiß nicht, wie es in Berlin war, bei uns in Bonn, in der Hauptstadt der Herzen, hat es aber ordentlich gescheppert und geknallt. Also ich weiß nicht, ob ihr da mithalten könnt.
Bei uns hat es nicht ganz...
in der Brandenburger Steppe, aber bei uns war es heftig.
Hör mal zu, das gehört immer noch alles hier trotzdem zu Berlin. Ja? Ja. Und Berlin, ne, also da hat es quasi durchgängig geknallt. Also die ganze Zeit, du hast den ganzen Tag über schon, hast du so ein Hintergrundgeräusch gehabt, dass du wirklich irgendwie immer, du hast nur Schüsse und du dachtest, da wird irgendwie, alle haben Die Hard angestellt gleichzeitig und die Fenster aufgemacht. Das ging den ganzen Tag so. Nein, wir haben auch, also und habt ihr dann mit Kiwi und Kerner vom Brandenburger Tor angestoßen? Nein. Quasi? Dann,
wir haben uns auf unsere eigenen Uhren und Handys verlassen. Viele Leute sagen ja, sie lassen das nebenbei laufen, damit sie wirklich mitkriegen, wann es 0 Uhr ist. Aber da gibt es ja in Wirklichkeit andere Möglichkeiten. Man muss nicht Kiwi und Kerner gucken. Man kann natürlich, ich will das gar nicht verurteilen, aber man kann ohne.
Ja, aber da hast du ja dann halt auch keinen DJ Ötzi gehabt.
Also mit anderen Worten, du hast geguckt.
Nein, ich hab's nicht geguckt, aber das ist ja Standard. Das gehört ja dazu. Ohne DJ Ötzi kannst du, glaube ich, in Deutschland aber nicht ins neue Jahr kommen. Also
das, ach so,
das ist einfach nur meine Theorie.
Also ich bin jetzt noch in 2022, weil ich vergessen habe, DJ Ötzi mit Kerner und Kiwi zu gucken.
Das musst du noch nachholen. Scheiße. Nein, wir haben auch ganz ruhig. Wir waren erst essen, sehr, sehr nett und ruhig und lecker.
Ach,
und
dann, ihr kocht ja nie selber. Ihr kocht ja nie selber.
Wir haben ja keine Raclette-Küchen. Verschiedene.
Und ihr seid faule Schweine.
Ja, waren wir erst ganz gemütlich essen und dann sind wir spontan noch zu einer kleinen Mini-Party gegangen, die eigentlich gar nicht so groß geplant war.
Wart ihr eingeladen?
Wir können noch vorbeikommen. Ja, man hatte uns sogar eingeladen, ausnahmsweise.
Mal was anderes.
Könnten vorbeikommen und das war wirklich eine super nette, coole Party und jetzt halte ich fest, ich habe also quasi ins neue Jahr mit James Bond gefeiert.
Der Stimme von James Bond.
Richtig, und als Beweis hat die uns sogar und den Hörern einen kleinen Neujahrsgruß noch eingesprochen. Den können wir gerade mal hören.
Für die Hörer von Kalk und Welk alles Gute für 2023. Natürlich bin ich nicht mehr im Dienst, aber trotzdem werde ich versuchen, euch zu retten und immer für euch da zu sein, euer James. Und natürlich in Martini, geschüttelt, nicht gerührt.
Oh, James.
Oh, James.
Warst du das am Schluss, das Bond-Girl?
Ja, ich hauchte noch eine Oh, James hinterher.
Hat er eine Tüte auf dem Kopf oder was? Warum war der Sound so komisch?
Nein, es war mit meinem Handy. Ich habe das Handy falsch gehalten. Also das war meine Schuld. Er war nicht gefesselt und mit einer Tüte von Blofeld über dem Kopf. Nein, das nicht. Nein, wir haben wirklich ganz lustig bei Dietmar Wunder gefeiert und es war eine super nette, eine der schönsten Silvesterpartys, die ich je erlebt habe. Ich bin nämlich überhaupt kein Silvesterparty-Fan. Ich mag das überhaupt nicht. Und wir dachten so, gehen wir da noch vorbei und das war wirklich richtig nett, so wie man das sonst fast nur aus dem Fernsehen, aus der Lindenstraße oder so kennt. Die ganze Straße hat gefeiert, junge Menschen, alle fröhlich, alle nett, lustig. Es war eine wunderbare Stimmung und da wurde auch geböllert. Ja, da wurde auch, aber nicht geböllert, sondern, sage ich mal, ein bisschen Feuerwerk in der Straße veranstaltet. Und das war schön. Also das hat auch wieder Spaß gemacht, weil es aber auch, sage ich mal, reguliert war. Wenn ich dann wieder höre heute, wie viele Leute sich irgendwie totgeböllert, die Unterarme weggeschossen oder sonstiges gemacht haben, denkt man immer, wie schade, dass alles, was man irgendwie, was eigentlich nett ist, durch Idioten dann doch wieder irgendwie kaputt kriegt.
Ja, die große Debatte vorher war ja, kann man das den Hunden antun? Ich hatte das Gefühl, wirklich egal, welches Online-Medium du anklickst, die Debatte war, darf man Hunde mit der Böllerei traumatisieren? Ich darf stolz vermelden, unser schwarzer Labrador, Lilly, Hündin, durchgepennt in ihrem Korb, trotz massiver Böllerei. Und ich finde, das kann man von anderen Hunden auch erwarten. Was sind das denn für komische Schisserviecher? Man muss die vielleicht, weißt du, so wie man das früher mit Kavalleriepferden gemacht hat, man muss die vielleicht auch schussfest machen, dass man einfach auch mal an anderen Tagen überraschend einen Böller ins Körbchen wirft, zum Beispiel, damit sie sich dran gewöhnen rechtzeitig.
Oder einfach mal mit einer Schreckschusspistole, wenn sie richtig fest schlafen, immerhin, oder so.
Ja, zum Beispiel.
Und dann sagen, ruhig bleiben, ruhig.
Alles wird gut.
Alles in Ordnung. Ja, aber unser Hund Dexter auch, dem geht das am Arsch vorbei. Der ist egal. Also vielleicht ist er auch inzwischen taub, aber ich weiß nicht. Aber dem hat das nie gestört. Aber ich glaube, der ist es auch gewöhnt, weil durch die ganzen Actionfilme, die ich gucke, denkt er immer nur, ach so, Papa hat wieder einen Film an oder so. Das ist, glaube ich, das stört den überhaupt nicht mehr.
Papa, das ist doch nicht dein Ernst, diese Vermenschlichung.
Der sagt Papa zu mir.
Ja, ist doch gar nicht von dir.
Der redet, also, das weißt du doch nicht.
Nein, das stimmt. Da will ich mich auch nicht einmischen, das geht mir nichts behaupten? An.
Also, nein, ich finde ja, dass jetzt dieses Jahr die Hundedebatte kommt, ich finde es ja viel, also wenn überhaupt das Böllern, dann ist es doch viel traumatischer für die Tiere, die auch draußen leben. Also das sage ich mal, die Vögel, die Füchse und die anderen und so weiter. Und gut, die müssen dann einmal im Jahr, müssen das halt mal überstehen. Aber ich finde, dass dieses Irrsinnsböllern, also in Berlin habe ich auch Jahre erlebt, wo du wirklich, also wo ich in der Straße irgendwie stand und da wurden dann mit den illegalen Polenböllern und so, die da in riesigen Kartons gezündet wurden, da habe ich wirklich gedacht, als nächstes fliegt in einer Feuerwolke irgendwie ein SUV in die Luft und dreht sich einmal rum, weil das war also dann schon manchmal echt gefährlich. Und du hast dann natürlich auch viele besoffene Bekloppte, die mit Böllern um sich werfen. Da hast du dann so Momente, wo du denkst, okay, vielleicht muss man die Scheiße echt doch verbieten, wenn so viel Bescheuerte da rumlaufen.
Ja, aber nicht wegen der Hunde, das darf ich auch als Hundebesitzer sagen. Also wir Hundebesitzer erwarten ja von den Nicht-Hundebesitzern übers Jahr auch eine gewisse Toleranz. dann kann das nicht das Argument gegen, es gibt gute Argumente gegen das Böllern, aber die Hunde sind es meiner Meinung nach nicht. Was sind deine Vorsätze für 23?
Vorsätze?
Ja.
Vorsätze. Ich habe mir gedacht, mehr saufen, weniger Sport und endlich mit dem Rauchen anfangen.
Also endlich mal Vorsätze, die man umsetzen kann. Das finde ich sehr gut. Ja, abnehmen habe ich natürlich auch jedes Jahr als Vorsatz. Diesmal nicht mehr aus optischen Gründen, das habe ich längst aufgegeben, nur noch aus gesundheitlichen Gründen. Was ist deine bevorzugte Gewichtsreduktionsmethode?
Gewichtsreduktionsmethode?
Du warst doch einmal im Jahr in so einer Fastenklinik, meine ich mich zu erinnern.
Ja, aber das ist eher aus Gesundheitsgründen habe ich das auch gemacht eben und wo du nebenbei auch fastest. Also da ist Fasten, es ist nicht eine Klinik, wo du nur zum Abnehmen hingehst, sondern das machst du auch nebenbei.
Die haben auch noch ein sehr gutes Restaurant.
Die haben auch noch ein sehr gutes Restaurant, nee. Nein, das habe ich immer einmal im Jahr gemacht, um wirklich so einmal den ganzen Körper wieder durchchecken zu lassen und irgendwie da einmal wieder auf Null zu fahren.
Ich fand das immer toll, wenn ich das gehört habe, weil das hat so eine Upper-Class-Note. Ja. Kalkofe ist wieder zur Fastenkur irgendwo in Bayern. Und ich habe auch von Bekannten gehört, dass du manchmal zur Feier des Endes deiner Fastenkur direkt am Tag danach bei deinem Stammgriechen in Berlin 5 bis 7 Gänge gegessen hast, also um einfach zu feiern, dass du so gut gefastet hattest. Das ist das Legenden. Richtig, Oliver?
Du, das sind Legenden, die man, wo ich nicht weiß, ob man die, da ist nicht immer alles wahr. Hm. Weißt du, manchmal waren es auch 12 Gänge. Das kannst du gar nicht so sagen.
Mehr Rauchen ist ein Vorsatz, der total im Trend liegt, hast du auch gelesen, ne? Jugendliche fangen angeblich wieder an zu rauchen. Wir haben es ja auch oft genug versucht, aber bei uns sieht es wahnsinnig uncool aus, wenn wir es probieren. Du hast es ja auch schon in Filmen versucht,
scheiße
aus. Aber auch im wirklichen Leben. Man sieht nach 3 Sekunden, ob einer jemals geraucht hat oder nicht. Man kann das nicht herstellen, diese Coolness.
Ich gebe es zu, ich kann es nicht. Ich bin zu blöd zum Rauchen, sorry. Ist so, also es schmeckt mir nicht, ich finde es widerlich, ich kann das nicht. Der Versuch zu inhalieren, kriege ich Hustenanfälle. Selbst wenn ich es nur so gepafft habe, haben sich meine Innereien gewehrt. Also so, weil du nimmst ja trotzdem Tabak auf, auch wenn du nicht inhalierst. Ne? Du nimmst ja trotzdem
Partikel immer,
diese ganzen Stoffe, die Partikel auf. Und dann ging es sofort, dass mein Magen gegrummelt hat. Also ich finde es eklig, ich finde es stinkt widerlich. Ich finde nichts Positives daran, außer dass es cool aussieht und dass es sowas Entspannendes hat. Ja. So eine Fluppe in der Hand zu haben. Aber warum, also dass junge Leute damit anfangen, es ist eine scheiß Angewohnheit, man sollte es lassen. Warum? Nur weil, ich glaube, das einzig Coole waren doch früher immer so die Raucherecken in der Schule.
Schulhof, da wo die coolen Leute standen, genau.
Genau,
ja.
Die coolen Leute standen in der Raucherecke und wenn man nicht geraucht hat, durfte man da quasi nicht hin. Und oder ne, wurde immer blöd angeguckt.
Sonst wäre es ja auch nicht die Raucherecke. Also,
eben. Und deswegen war ich dann immer in der uncoolen Kacke-Ecke da irgendwie.
Ja, ne? Ja, also es gibt eine Theorie, dass es mit der Pandemie zu tun hat. Und natürlich auch damit, dass man diese Generation, wir reden ja hier irgendwie von 12- bis 17-Jährigen in den letzten Jahren, insgesamt ein bisschen vergessen hat über Monate. Und dass die dann vor Frust angefangen haben zu rauchen, ist eine Theorie. Aber
also, dass junge Leute rauchen, ist ein Schrei nach Liebe, willst du mir sagen.
Genau.
Jeder Junge nach mit einer Fluppe im Maul ist ein Schrei nach Liebe. Hört auf mich, sagt mir doch mal was Nettes, sonst rauche ich noch eine. Ah, okay, kann natürlich sein. Hattet ihr auch den Spaß, hattet ihr auch so einen Eimer, wo Kippen drauf stand und wo so Wasser drin war, immer Olle, und wo immer hunderte von ekligen Kippen waren. Und einmal am Tag oder so kam ein Scherzbold, hat den umgekippt und da stand ja Kippen drauf.
Oh Gott.
Habt ihr das auch?
Nee, das ist peiner Humor. Das gab's bei uns in Ostwestfalen nicht.
Also, wir haben immer großen Spaß gehabt.
Zu fortgeschritten. Ich habe übrigens mal geguckt, was laut Umfragen die großen Vorsätze sind der Deutschen zum Jahreswechsel. Laut Forsa-Umfrage Platz 1 weniger Stress. Boring.
Boring.
Platz 2 mehr Zeit mit der Familie. Da würde ich sagen, das kommt sehr stark auf die Familie an. Es gibt Familien, mit denen möchtest du gar nicht mehr Zeit verbringen, oder?
Ich kenne viele Leute, die sagen, weniger Zeit mit der Familie, mehr arbeiten, weg von zu Hause.
Ganz genau. Und Platz 3, sich umwelt- und klimafreundlicher verhalten, das würde ich sagen, ist einfach gelogen.
Das ist gelogen. Das ist gelogen. Das ist nur, weil jemand von der Forsa vorbeikam und dachte, ich kann es ja nicht sagen, ich will mehr fressen, ich will weniger arbeiten, ich habe keinen Bock auf die ganze Scheiße. Das ist ja, ich möchte mich klimaneutraler verhalten. Ne? Das heißt auf Deutsch ja auch, ich meine, als Einzelperson hast du ja gar nicht so viele Möglichkeiten. Das heißt vor allem weniger furzen. denke ich doch. Damit
ja, auch das, hat, auch nicht, das ne? hat mit CO2 nicht wirklich was zu tun, aber egal.
Bei manchen Leuten schon. Es kommt auch ja. da auf die Leute an, sage ich dir jetzt mal so, aus eigener Erfahrung.
Ja, ja, das ist dieser Faktor soziale Erwünschbarkeit in Umfragen, so wie Leute in Umfragen, wenn man sagen, ich gucke nur noch Arte und die Dritten. Es ist grundsätzlich gelogen, das muss man einfach mal sagen.
Das ist immer widerlich. Das ist, also auch, ich habe ein paar Mal damals für Spiegel, die haben das so gemacht, dass man in Schulen ging, ne, und dann mit den Leuten, mit den Kindern über Medien gesprochen hat. Die Kinder selbst, also so die, nicht Kinder, also die Jugendlichen, 15, 16, 17, wenn du gefragt hast, guckt, seht ihr noch Fern? Das war noch zu einer Zeit, als Fernsehen durchaus beliebt war, also noch als Internet noch nicht so groß war und die Streamingdienste noch nicht da. Und dann sagten selbst die Schüler, aber nur weil die Lehrer anwesend waren, naja, wir gucken mal Dokumentationen, Reportagen, Dreisat und Arte. Wo ich sagte, ja. hört doch auf, hab ich gesagt, hört auf, mich anzulügen.
Ich sehe doch, dass ihr lügt.
Guckt doch keiner, ich doch auch nicht, jetzt hört doch mal auf, verdammte Scheiße.
Wir sollten unsere Kinder endlich zur Ehrlichkeit erziehen.
Ja, seid doch ehrlich, welche Scheiße ihr guckt. Also, Mann.
So, aber damit ist 2022 jetzt abgehakt und ich glaube, es gibt einen gewissen Konsens auch sicherlich unter unseren Hörern und Hörerinnen, dass es ein ausgewiesenes Kackjahr war. Ich meine, wie absurd, dass es dann noch mit dem Tod von Papst Benedikt endet, davor die Queen, Pelé, und das sind ja quasi nur die Verstorbenen. Das Jahr ist ja insgesamt einfach, man möchte es ja nachträglich aus dem Kalender einfach streichen, wenn das möglich wäre. Hast du jetzt zum Anfang 23 das Gefühl, dass es besser werden könnte? Das ist ja auch ein großes Thema in den Leitartikeln gerade.
Wird irgendwas besser? Erstens traue ich mich gar nicht, das zu sagen, weil seit 3 Jahren ungefähr ist es so, dass man immer so dieses Gefühl hatte von, oh, endlich ist das Scheißjahr vorbei.
Schlimmer kann es nicht werden.
Ja. Und dann, haha, Überraschung, es kann sogar noch viel schlimmer werden. So, ja. Das fand ich immer so ein bisschen schwierig. Jetzt bei diesem Jahr allerdings, ich habe jetzt auch versucht oder ich versuche es positiver zu sehen und ich fand so ein, zwei Sachen, die ich gelesen habe, sehr schön, die mir einfach so eine andere Sichtweise gegeben haben. Das eine fand ich, habe ich gehört von Hajo Schumacher, der sagte, das war doch eigentlich ein ganz gutes Jahr, weil es ist zwar viel Beschissenes passiert, aber wir alle haben gelernt, die Welt vielleicht doch auch ein bisschen mehr realistisch zu sehen, also Realismus wieder zu lernen und uns nicht einfach nur immer sagen, alles wird schön, alles ist gut und alle sind lieb zueinander und so. Nee, wir mussten viele, viele unangenehme Wahrheiten lernen zu akzeptieren. Und wenn wir nicht ganz blöd sind, leider sind wir es zum größten Teil, aber wenn wir nicht ganz blöd sind, können wir versuchen, was Positives zu machen.
Oder? Also zum Beispiel haben wir ja gelernt, dass es gar nicht so eine tolle Idee ist, unser Gas fast ausschließlich bei Putin zu kaufen. So. Das hätten wir eigentlich auch einfacher und auch weniger auf die harte Tour lernen können, weil ja sämtliche Nachbarn, nicht nur Osteuropäer, sondern wirklich sämtliche Nachbarn uns genau davor gewarnt haben, diese einseitige Abhängigkeit, aber wir brauchten halt einen größeren Arschtritt, um es zu begreifen. Schade, dass das nötig war.
Das ist, leider braucht man das irgendwie immer, egal auch, ob es jetzt eben die Frage mit, wie gehen wir mit der Klimakrise um, wie gehen wir mit den anderen Problemen um, ist, man muss immer erst eins richtig irgendwie so in die Fresse kriegen, bis man sagt, ach so, ja gut, wir müssen uns wirklich irgendwie darum kümmern. Das ist halt echt leider traurig. Also es ist traurig, aber wahr. Aber vielleicht ist das ja ein positiver Ansatz, dass man sagt, okay, lasst uns doch mal versuchen, jetzt ein bisschen vernünftiger hier und da zu sein. Obwohl Vernunft ist das, was, glaube ich, am schwierigsten in den Leuten beizubringen ist, oder? Also das so.
Ja, viele Fehler macht man ja auch nicht aus Unvernunft, sondern wenn wir beim Thema Energie bleiben, auch einfach, weil die deutsche Wirtschaft das so dufte fand, auf diesen günstigen Wege Gas zu beziehen, dass es auch einen entsprechenden Lobbydruck gab. Also dass darin Gefahren lagen, wusste man eigentlich von Anfang an, aber das waren ja auch handfeste wirtschaftliche Interessen. Das ist ja nicht nur sagen wir mal, Doofheit.
Wie wir es gesagt haben, aber solange es dann nicht wirklich in die Hose geht, sagt man, oh, es geht ja noch, es funktioniert ja noch alles so einigermaßen. Aber das haben wir bei so vielen Sachen gehabt. Ich finde ja deswegen auch, jetzt nur mal so, es wird ja immer so gesagt, dass die Ampelkoalition und dass die sich die ganze Zeit immer nur streiten und dass die immer, das alles immer so, immer einer gegen den anderen. Ich muss jetzt so langsam mal sagen, eigentlich finde ich das auch gar nicht so schlecht. Weil wenn du mal überlegst, die ganzen 16 Jahre davor, diese vorgetäuschte, eingelullte Harmonie, die du die ganze Zeit hattest, da hattest du immer so wie, alles ist gut, es wird nicht, weißt du, die Hypnokröte, die dir die ganze Zeit immer sagte, alles ist in Ordnung.
Wie nennst du denn Frau Merkel?
Das ist ja unverschämt. Ja, aber es hatte sowas davon. Und da war halt immer das Gefühl von, nein, alle haben es im Griff, alles ist, und es passierte gar nichts. Und es war der komplette Stillstand. Ich glaube, so ein bisschen Reibung und ein bisschen Streit gehört dazu.
Absolut. Nein, also natürlich, Streit ist ja sogar oder der sowas wie die Essenz der Demokratie, diese Harmoniesoße, die im Merkel-Biedermeier über dem Land klebte. Wobei man natürlich sagen muss, der Merkel-Klon Scholz versucht es natürlich schon auch mit einer ähnlichen Methode, nämlich gesellschaftliche Konflikte, statt sie auszutragen und auch bestimmten Gruppen was zu geben und anderen was wegzunehmen, einfach alles mit Geld zuzuschütten. Aber die kommt jetzt natürlich an ihr Ende, die Methode, weil das Geld gar nicht mehr so schnell gedruckt werden kann, wie man es dafür bräuchte. Aber im Prinzip hast du recht, ein bisschen mehr streiten ist gut. Wichtig wäre nur, dass man vielleicht mal über die Sachen streitet, die uns auch wirklich weiterbringen. Wenn ich jetzt lese, dass Christian Lindner, nachdem wir doch offiziell gesagt haben, wir streiten nicht mehr über die drei popeligen Atomkraftwerke, jetzt nochmal hat fallen lassen, er fände es doch gut, wenn die dauerhaft weiterlaufen, obwohl er genau weiß, dass die Brennstäbe schon ausgelutscht sind und man ganz schnell neue bestellen müsste. Und obwohl er auch weiß, dass diese drei AKWs unsere Probleme eh nicht lösen, ist das jetzt schon wieder so ein Pseudostreit. Das kann man der Ampel schon vorwerfen, dass sie über so absurden Kram streiten, so Symbolthemen, statt die wahren Sachen anzugehen.
Ja, das ist aber dann nicht unbedingt, also das ist ja nicht die Ampel, sondern sagen wir es mal so, es sind schon ein bisschen die Stänkerköppe von der FDP, die ja gerne, also das finde ich so dieser schön altmodische Begriff Stänkern ist doch so immer ein Kubiki, den musst du einfach nur einmal, da kommt doch einmal in der Woche die Bildzeitung vorbei und sagt, komm, rotz doch alles raus, was der da.
Wem möchtest du einen mitgeben?
Ja, ich habe ein kleines Schnäpschen mitgebracht und dann ne, denkst du immer, wird erstmal einer eingeschenkt, einmal alles durch und dann gibt's wieder was, wo man sie gegen einander hetzt. Das ist so, das wird ja auch immer so öffentlich dann zelebriert.
Ja, aber nee, das ist schon vor allem die FDP, weil die natürlich auch Umfragen lesen können. Außerdem ist jetzt irgendwie dieses komische Dreikönigstreffen, da ist sowieso der Stammtisch gefragt. Und es ist halt die Angst vor dem Wähler. Und dann muss man mal wieder die alte Klientel, die ganzen Apotheker und Steuerberater bedienen und dann hauen sie halt immer wieder dieselben Sachen raus. Also wie gesagt, streiten an sich, finde ich, da hast du völlig recht, davon gerne mehr, aber dann auch um die richtigen Sachen. Also, und wir sind ja manchmal, sind wir ja alle Heuchler, ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel beim Thema Energie bleiben. Du kannst dir nicht vorstellen, was wir für einen Shitstorm in der Heute-Show geerntet haben, als wir neulich mal in den Raum geworfen haben. Und da würde ich jetzt sogar ausnahmsweise Lindner recht geben. Wir müssen ja zumindest über Fracking in Deutschland diskutieren. Dass wir da wirklich nicht mal drüber sprechen wollen, es aber normal finden, zum Beispiel in Holland mit Bohrungen nach Gas Erdbeben auszulösen. Damit können wir gut leben, wenn Groningen zerbröselt. Aber bei uns darf aus demselben Grund, aus Angst vor Erdbewegungen, nicht gefrackt werden. Und das ist so diese Heuchelei, ne? Also das ist dann, man karrt dann Flüssiggas um die halbe Welt aus den USA oder Katar, da ist es dann okay. Aber selber bei uns im Vorgarten, bei euch in Niedersachsen danach buddeln, das ist pfui, da darf es nicht mal ein Gespräch geben.
Ja, das ist eben so ein bisschen, also diese Heuchelei, ich meine, das ist das, was wir schon immer, da waren wir schon immer Meister drin, oder? Alle. Also einfach sich so das immer ein bisschen so schön reden und dann eben auch, wenn du über etwas sagst, so, ah, das ist echt scheiße, wenn du erkannt hast, dass etwas scheiße ist, also irgendwann, also wie jetzt Fracking, wo man jetzt mal sagen kann, ist ja nicht so die tollste Art, ne? Ist ja eben keine gute Sache. Dann ist es aber so, dass du wirklich eben dann ab einem bestimmten Zeitpunkt gar nicht mehr darüber sprechen darfst, außer eben, wer anders macht's. Ne? Und dann guckst du einfach weg. Und dann
ist das not in my own backyard, das alte Ding. Und natürlich ist Fracking-Gas unter Klimagesichtspunkten alles andere als gut. Aber gleichzeitig gibt's eben auch neue wissenschaftliche Gutachten, die sagen, die Risiken für Grundwasser und für die Regionen, wo man das machen würde, sind viel kleiner als früher gedacht. Und dann muss man jetzt zumindest mal, ich sage gar nicht, dass ich dafür bin, aber man muss zumindest mal drüber reden. Zumindest wenn man es in Ordnung findet, dass es in anderen Ländern für uns aus der Erde gepopelt wird.
Was ich ganz schön fände, wäre, wenn es eine wirklich unabhängige Vereinigung irgendwie oder so gäbe, die mal jetzt dann sich hinsetzt und sagt, so, wir listen jetzt mal auf, wirklich, wir machen mal eine einfache Bestandsliste von, welche Möglichkeiten hätten wir, Energie zu gewinnen und was sind die realen Vorteile, Nachteile und was kommt dabei raus? Weil das hast du immer nur, wenn einer sagt, wir könnten doch eigentlich mehr Windräder aufstellen, sagt der andere, aber ja, das bringt ja gar nichts. Oder wenn der sagt, die Atomkraftwerke laufen, aber das ist ja auch nicht, also es kommt ja immer sofort einer, der sagt, du redest ja sowieso Quatsch. Und man hat ja jetzt als Bürger sowieso nicht, aber auch ansonsten, ich glaube auch die Politiker haben es nicht, du hast ja keinen Überblick, du musst ja irgendwann eine Entscheidung treffen und sagen, okay, ganz ohne Übel geht nichts. Ne? Du musst immer irgendwas opfern, also irgendwo hast du immer Probleme, aber
gibt wo keine sind sie ganz am saubere geringsten? Energiegewinnung natürlich.
Richtig. Was ist am geringsten, wo ist das und wie kriegen wir das so am besten hin, ohne dass mir das jetzt irgendwelche Lobbyverbände erzählen oder eben sich die Wirtschaft da reinmischt oder so.
Na aber gut, es gibt natürlich nicht die eine Kommission, ja, die das neutral für alle Energieformen macht, aber es gibt natürlich schon ziemlich klare wissenschaftliche Erkenntnisse. Also beim Fracking muss man jetzt auf der Minusseite sagen, dass es tatsächlich auch noch viele Jahre dauern würde, wenn man denn diese Felder in Deutschland erschließen wollte. Bei den erneuerbaren Energien zahlen wir jetzt einfach die Zeche dafür, dass wir das im Zeitlupentempo vorangetrieben haben. Aufgehalten, ja, zum Teil von Bürgerinitiativen vor Ort, aber natürlich auch von ganzen Bundesländern wie Bayern, die das komplett ausgebremst haben. Wenn wir jetzt schon die Leitungen hätten, auch genug gebaut hätten und vor allem auch die Speicherkapazitäten, dann hätten wir jetzt überhaupt nicht diese Abhängigkeit von Putin, unter der wir immer noch so leiden. Also daran gibt's ja gar keinen Zweifel. Und das, nee, ist ja auch das eigentliche Thema, über das Sie reden müssen, wie man das jetzt mit Vollgas vorantreibt.
Ja, aber wie man das wirklich schnell hinbekommt und wie man diese Zeit überbrücken kann, vernünftig, genau, einigermaßen. Ne? Aber das wissen wir nicht. Aber egal, wir werden es leider auch nicht klären können. Leider haben wir da, wenn wir ehrlich sind, auch zu wenig Ahnung von.
Wie von den meisten Sachen.
Wie von den meisten
Sachen, aber lass uns
über
doch
die wir gerne reden.
Über die wir reden müssen, man zählt uns ja. Aber dein Kumpel Hajo Schumacher hat natürlich, ja, in einem Punkt recht. Man kann ja auch sich das Positive nehmen. Und wenn ich das alles richtig verstanden habe, ist ja Corona jetzt vorbei in 23, juhu, oder?
Ja, ich denke.
Wenn Drosten das sagt, ist es jetzt für mich auch offiziell, oder?
Also wenn Drosten ist derjenige, wo man sich doch darauf geeinigt hat, dass der die Wahrheit sagt, ja, und dass der das wirklich richtig macht. Und wenn der das sagt, dann ist es Gott sei Dank ja hoffentlich wirklich vorbei. Sagen wir mal so, es ist ja das Problem ist ja, Corona wird ja nie ganz vorbei sein. Aber wenn wir es so im Griff haben, dass du eben auch mit deiner Eigenverantwortung und mit dem, was du jetzt dazu gelernt hast und nicht selber umgehen kannst und es nicht zu katastrophalen Zuständen kommt, wie jetzt dann eben doch nochmal kurzzeitig in China oder ähnliches.
Falls dann, da irgendwas mutiert, wovon der Moment noch keiner.
Aber dann fände ich es auch schön, dann würde ich auch sagen, jetzt ist es dann auch mal an der Zeit. Also dann, ja, muss man auch nicht noch so diese Pseudo-Sachen lassen, wie in manchen Flügen, auf manchen Flügen musst du es noch aufbehalten und in der Bahn ja, aber im Flugzeug dann innerdeutschland eigentlich nicht und so weiter. Weißt du, also dann, da fehlt dann am Ende jetzt zu diesem Zeitpunkt ein wenig mehr die Logik. Ich finde es in Ordnung, dass man es freiwillig machen kann.
Genau, Empfehlungen einfach.
So, ja, und das finde ich in Ordnung. Und jetzt ist es ja so, dass es so weit im Griff ist und jeder kann sich entscheiden, ob er sich impfen lässt oder nicht. Jeder muss da sehen. Und wer sich wirklich nicht impfen lassen kann, der muss dann eben mehr die Maske tragen. Aber es ist jetzt im Bereich der Eigenverantwortung.
Ja, und wir reden jetzt auch von einem Zeitraum, bis, ob man jetzt schon vor April, wenn das auslaufen würde, die Maskenpflicht im Fernverkehr dann jetzt aufhebt oder nicht. Was ich ein bisschen blöd finde, ist, dass sie dann jetzt mit anderen Atemwegserkrankungen zum Teil argumentieren und sagen, ja, das wäre aber dann unsolidarisch den Ärzten und Pflegern und Pflegerinnen gegenüber. Ich finde nur, man darf dann jetzt nicht auf einmal nach diesen Grundrechtseinschränkungen für Corona mit anderen Krankheiten kommen. Ja. Dann argumentiert man sehr schief. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wann du so zuletzt Zug gefahren bist, wenn ich mich umgucke, dass mit der Maskenpflicht im Fernverkehr klappt auch nur so mittel. Als wir zuletzt nach Berlin gefahren sind, saß wirklich genau rechts neben uns jemand aus der vulnerablen Gruppe, nämlich ein Opa um die 80, natürlich ohne Maske. Dann hat der Schaffner ihn ermahnt und hat er gesagt, er hätte da irgendwie einen Attest, was er jetzt allerdings nicht dabei hätte. Dann hat man das so auf sich beruhen lassen. Es ist nicht mehr so richtig durchsetzbar. Ironischerweise hat er dann 3 Minuten später, als er versucht hat, ein Baguette aus dem Bordbistro zu essen, sich derartig verschluckt, dass er fast von uns gegangen wäre. Hat die Abwesenheit der Maske auch nichts geholfen. Es ist gut gegangen, darf ich dazu sagen. Aber mir tut auch das Zugpersonal so leid, dann auch, ja, sich streiten zu müssen und das durchsetzen zu müssen. Dann würde ich auch sagen, macht's als dringende Empfehlung und gut ist. Also.
Ja, also es ist wirklich, jetzt ist es so, dass du dann irgendwie sagen musst, auch echt, es ist aber auch nicht mehr, ich habe immer das Problem damit, wenn du es nicht mehr logisch nachvollziehen kannst und wenn es eben so ist, dass du es im Zug, auch wenn du alleine sitzt und um dich herum ist niemand da. Und du sollst sie aber eben trotzdem noch haben, weil hier ist es angesagt. Und im Flugzeug sitzt du nebeneinander in den Bussen, vom Gate zu Gate gefahren wirst oder so, bist du eingequetscht wie in einer Sardinendose. Und da ist aber keine Maskenpflicht, weißt du? Und, also dann ist irgendwie jetzt mal vorbei. Wie gesagt, jetzt haben wir zum Glück, dass wir diese pandemische Lage ja, wie es scheint, im Griff haben. Und es gehört auch dazu, den Ärzten und dem Pflegepersonal gegenüber solidarisch sein. Das finde ich absolut richtig und zwar macht endlich, also bezahlt die endlich besser und kümmert euch darum, dass die Arbeitsbedingungen besser werden. Das, darum geht es ja auch zu einem Großteil. Mhm. Da wurde so viel versprochen, noch zur Merkel-Zeit, noch bei Spahn und so und es ist so wenig passiert, das finde ich echt eine Schande. Und das holen wir aber auch nicht auf, indem wir jetzt noch irgendwie ein halbes Jahr lang weiter Masken tragen, obwohl es eigentlich gar nicht mehr nötig ist. Ja. Sondern da ist mal wirklich nötig, dass was getan wird.
Und gut, also mal sehen. Corona scheinbar vorbei, positiv, auch positiv. Meiner Meinung nach, dass Twitter wahrscheinlich bald weg ist, das eitelste, sinnloseste Medium der Welt. Du bist ja selber in der Twitter-Blase, aber ich habe es immer verachtet. Wenn die jetzt dank Elon Musk, der scheinbar offiziell wahnsinnig geworden ist, irgendwann die Biege machen, wäre ich persönlich glücklich. Für dich wäre es hart, weil du natürlich ein wichtiges Medium verlierst.
Ne? Ich finde es ganz, ich finde es in gewisser Weise schade. Ich mag Twitter ganz gern. Also obwohl ich früher es auch über wirklich es strikt abgelehnt habe lange Zeit. Aber Twitter und Facebook, also so diese alte Leute Kommunikationswege, finde ich jetzt eben irgendwie ganz nett. Aber Elon Musk ist ja echt so ein Superfall, finde ich, von so einem, wo man wirklich es ja diesen Verlauf so wunderbar mitkriegen konnte, wie man als als wahnsinniger Millionär wirklich eben, wie du sagst,
Milliardär,
bitte. Ja, Mega-Milliardär, Trillionär oder wie auch immer du das sagen willst, Fantastillionär, dann wirklich offiziell komplett bekloppt wirst. Das ist so der Fall wie von einem James Bond Bösewicht, ne? Also so, das ist doch, eigentlich ist doch Musk, das ist doch der Prototyp eines 70er, 60er Jahre James Bond Bösewichts.
Da ist alles dabei. Er hat jetzt auch noch eben dieses Medienimperium. Er fliegt ins All mit eigenen Raketen. Er kann ganze Staaten erpressen. Aber auch der angeblich geniale Musk trifft halt fatale Fehlentscheidungen und eine war scheinbar oder ziemlich sicher 44 Milliarden für ein Medium auszugeben, von dem alle immer gesagt haben, damit kann niemand Geld verdienen. Und jetzt spart, habe ich heute gelesen, er spart jetzt an den Putzkolonnen in seiner Firmenzentrale, so dass es, wie die Mitarbeiter sagen, furchtbar stinkt nach Essensresten und aus den Toiletten. Und
Scheiße. Es stinkt nach Scheiße, Ratten laufen rum. Lass es uns doch ehrlich sagen. Ah. Twitter stinkt nach Scheiße jetzt momentan.
Das ist übrigens ein sehr guter Titel für diese Folge.
Twitter stinkt nach Scheiße, ja.
Oder?
Finde ich ja, sehr gut. Schon mal, ist eine schöne Option. Die nehmen wir schon mal als erste Option.
Ich finde es sehr gut. Also wirklich, mich hat das Medium immer genervt, weil es hat so wirklich diese Grundeitelkeit, die mir auf den Sack geht. Also wer bei Twitter ist, geht ja davon aus, dass es für die Welt unglaublich wichtig ist, dass man 24 Stunden erfahren kann, was ich über irgendwelche aktuellen Entwicklungen denke. Und da gibt es ja nicht wenige Leute, die dann auch mich ständig an ihren Gedanken teilhaben lassen. Und noch erbärmlicher als Twitter finde ich die Twitter-Berichterstattung, dass man so tut, als wäre das irgendwie relevant oder repräsentativ, was in der Blase passiert. Und dann am nächsten Tag ganze Artikel in echten Medien darüber geschrieben werden. Also absurd,
das ist wirklich immer das Erschreckendste, wenn du siehst, dass irgendwelchen unwichtigen Dingen eine Bedeutung oder Wichtigkeit gegeben wird, dadurch, dass die Medien dann das als wichtig nehmen, also so tun, als wäre das wichtig gewesen. Es geht genauso auch um die Themen, die unwichtigen Sachen, wenn darüber berichtet wird und plötzlich diskutiert wird, wo du sagst, es ist doch scheißegal.
Aber also außer natürlich die Themen, die du anschneidest bei Twitter. Ne?
Na, das ist natürlich noch was ganz anderes.
Klar.
Das ist natürlich, ne? das ist ja unbenommen.
Was war denn dein letzter Tweet? Lass uns mal teilen. Was hast du als letztes getwittert?
Ich hab was getwittert zu Dinner for One. Da habe ich als letztes was getwittert, weil ich darüber mit einem englischen Journalisten geredet habe, der nämlich fragte, warum ist das in Deutschland so bekannt, weil das in England keine Sau kennt. Und das habe ich gerade getwittert. Ist übrigens auch wirklich eine Frage. Hast du es geguckt gestern?
Nein.
Gehört ja eigentlich zur festen Tradition auch, Dinner for One.
Ich war dabei, in viel zu kleinen Pfannen Fleisch zuzubereiten. Entschuldige bitte.
Aber das ist ja eben ist ja auch wirklich ein Phänomen, warum das nur in Deutschland eben zur Silvestertradition gehört seit den 70ern, obwohl es kein Silvester
ist. Nur damit ich es verstehe, du hast also das getwittert einfach nochmal, dass das in England keiner kennt und bei uns.
Dass das so keiner kennt und habe den Artikel weitergeleitet. Hm. Ich habe also für Informationen gesorgt.
Okay.
Weißt du, es ist ein Twitter mit Bildungsauftrag.
Ja.
Ich sehe ja Twitter als ein Bildungsmedium.
Okay. Ja. Umso rätselhafter, dass du da mitmachst, muss man sagen. Aber gut.
Dass man mich noch nicht rausgeschmissen hat.
Eigentlich. In der Tat.
Das ist ja dann. Aber dafür ist ja jetzt eben Elon Musk da, dass da jetzt auch wieder jeder Idiot rein kann. Also auch von Trump und so weiter. Aber Wendler hat es immer noch nicht geschafft, ne? Sag mal, jetzt nur, weil Jürgen Wendler ist immer noch, der ist doch gescheitert, hast du mitbekommen, der hat bei Instagram, ist er ja auch rausgeflogen und da hat er sich ganz kurzzeitig reingemogelt, weil er unter dem Account seiner Hunde getwittert hat.
Ich hätte, dass die Hunde vom Wendler schlauere Sachen twittern würden als er.
Und da hat er irgendwie 2 Tage oder so hat das geschafft, dass er heimlich unter dem Namen seiner Hunde wieder Posts absetzen konnte. Und dann hat man es aber auch bei Instagram gemerkt. Sagt, Moment, die Hunde können doch gar nicht schreiben.
Das geht doch gar nicht.
Das ist doch irgendwas, ja. Da ist doch was faul. Und warum sind die Hunde jetzt plötzlich Corona-Leugner und gegen die Regierung und Hildmann-Fans?
Ja, guck mal, also, da endet also die totale Meinungsfreiheit für die Elon Musk-Eintritt beim Wendler ausgerechnet. Schau mal.
Beim Wendler.
Also ja, ich werde, wenn Twitter 2023 hoffentlich pleite geht, werde ich dem keine Träne nachweinen. Im Gegensatz zum Telegram. 31.12.2022 ist das Telegram als Medium offiziell eingestellt worden in Deutschland. Und zwar, überraschende Begründung, mangels Nachfrage.
Hör auf.
Es wird gar nicht mehr, es werden nicht mehr so viele Telegramme geschrieben.
Ja. Das ist schade. Das ist wirklich schade. Wenn man sich vorstellen würde, wenn die ganzen Twitter-Pöbler
Hater.
Zu Telegram, also viele sind ja zu Telegram, das ist aber nicht das Gleiche, aber zum wirklichen echten Telegram umsteigen würden und müssten dann immer an alle Leute, wenn sie Arschloch, Systemhure oder so, dafür zahlen, ne?
Ja.
Also für jeden Buchstaben oder wieder und das dann verschicken und es würde immer bei dir, stell dir vor, es würde dann immer jemand klingeln und sagen, ein Telegramm und vielleicht noch als gesungenes Telegramm, ja. Fette Systemnutter. So, das war's schon, vielen Dank.
Und dann ja. Müsstest du
nein,
noch
mal das wäre fantastisch, wenn die dafür bezahlen müssten, dann würde man vielleicht ein bisschen mehr nachdenken, bevor man den Hass da drauf kübelt.
Ja, geht jetzt nicht mehr. Stopp. Ja, Telegram abgeschafft. Ja? Stopp.
Ja, am Arsch. Also das finde ich aber, das wäre eine schöne Option für später. Das finde ich, da kann man doch nochmal drüber nachdenken, ob man das nicht, wenn man wenn Twitter aufhört, ob man da nicht das Pöbel-Telegramm einfach für Leute dann wieder reinbringt, die dann für Geld das dann uns schicken könnten, damit wir einfach. Damit Leute bei uns klingeln und uns dann beschimpfen, anstatt dass sie das so anonym machen. Fände ich eigentlich nett.
Aber schöne Idee.
Schöne Idee für 2023. Ne?
Und nun lass uns doch zum Ende nochmal über das eine Thema reden, von dem wir wirklich Ahnung haben, nämlich Fernsehen. Die Zukunft des Fernsehens in 2023. Und da müssen wir leider feststellen, die Zukunft des Fernsehens ist vor allem seine Vergangenheit. Der elende Retro-Trend geht in Ermangelung neuer Ideen weiter. In 23 kommt Herzblatt zurück, das Glücksrad, Jeopardy und die Pyramide. Alles tolle Formate. Dafür soll das angeblich die letzte Staffel Deutschland sucht den Superstar werden mit dem zurückgekehrten Bohlen. Aber dann wirklich Schluss. Fällt mir schwer, das zu glauben, muss ich sagen.
Ja, auch. Ja, auch. Es wurde ja auch schon gesagt, also es wurde ja auch schon wieder so in Teilinterviews zurückgenommen. Also es ist gedacht als das Schlechteste, aber mal schauen, wie es läuft. Ich habe auch Angst, dass es jetzt, also dass es nochmal gut läuft, weil die Leute eben auf den Trick reinfallen und dann ach Mensch, ihr wollt es unbedingt, na gut, dann lassen wir die Scheiße noch weiterlaufen. Also ich fände es sehr schön, wenn es wirklich mal die letzte Staffel wäre, weil das ist ja schon seit Ewigkeiten. Wirklich.
Sie hätten es sich verdient. So.
Nein, jetzt ist mal ja gut. Aber und die Jury diesmal ist ja auch wirklich grandios, ne?
Also noch. Wer sitzt drin außer Bohlen? Ich weiß gar nicht.
Pietro Lombardi und Katja Krasavice.
Was?
Katja Krasavice.
Wer ist das?
Nein, Katja Krasavice, die in mehrfach, die ich ja gespielt habe, die anfing doch mit so YouTube. Porno-Videos ohne Nippel zeigen, aber dann eben und dann zu einem Rapstar wurde und jetzt eben da auch durch Besuch bei Promi Big Brother und anderen Reality-Formaten jetzt ein echter Superstar ist und auch damit Kohle verdient und Fans hat ohne Ende.
Okay.
Hast du die gar nicht mitbekommen?
Noch nie gehört, gelesen, gerochen, nichts. Aber das hört sich so an, als würde die super passen zu der Sendung, nach dem, was du so beschreibst.
Absolut, absolut. Bis
auf und das ohne Nippel, aber der Rest passt, finde ich, super zu DSDS. Ach, gar keine Frage.
Bei RTL werden jetzt bestimmt auch, da kommen die Nippel vielleicht auch raus, dann endlich.
Und apropos Retro, der Alte kehrt zurück ins ZDF. Passend zum 60. Geburtstag des ZDF kommt der Alte zurück. Und der Alte ist Thomas Heinze. Alias Rather Short, also der Wichser aus unserem ersten Wichser-Film. Oh, jetzt habe ich das Ende gespoilert. Scheiße.
Ja, aber egal, das ist jetzt so lange her, dass das darf man dann bei solchen Sachen, darf man das spoilern. Ja, aber das finde ich auch, der Wichser wird der Alte. ne? Rather ja. Short, der Wichser ist der Alte. Und der Alte und der Junge, und das war ja auch früher, ich weiß gar nicht, wie viel Alte gab es eigentlich seit dem Originalalten?
Zwei, glaube ich. Nee, es gab natürlich Siegfried Lowitz.
Richtig.
Dann gab es den mit der Brille, dessen Namen ich vergessen habe. Und jetzt, soweit ich weiß, es müsste Heinze der Dritte sein. Oder war da noch einer dazwischen?
Ich
glaube, Heinze wäre dann jetzt der Dritte. Lowitz bleibt natürlich für uns in unserer Erinnerung erstmal der Alte. Es war ja dieses wunderbare Knautschgesicht mit wirklich minimaler Spielweise. Also der hatte, glaube ich, wirklich genau zwei Gesichtsausdrücke, Siegfried Lowitz. Und wurde am Ende erschossen, der Alte. Ja. Starb eines gewaltsamen Todes.
Und aber auch sehr unspektakulär, weil daran erinnere ich mich noch, dass das so war. Er wurde angeschossen, dann lag er im Krankenhausbett, so richtig popliges, altes Krankenhausbett, so lag er da. Und Michael Ande war da sein Assistent. Und der war noch bei ihm und die reden noch, so ganz normal. Und dann ist gut und er geht weg und kommt wieder ins Kommissariat. Und dann heißt plötzlich, hast du schon gehört, der Alte ist gestorben. Und dann war die Folge zu Ende.
Dann haben alle gelacht und sind in die Kantine gegangen. Ja,
und das war innerhalb von Sekunden. Und ich weiß noch, dass ich das damals gesehen habe und dachte, und dann kam die Abspannmusik und wir alle so, Moment mal, was?
Jetzt? Ist er jetzt tot?
Wer ist tot? Der hat doch noch gelebt, der war doch noch super gut drauf. Ne?
Der Alte war doch noch fit.
Ja.
Nein, ermordet, weißt, und wenn ich mich richtig erinnere, ermordet von Christoph Waltz in einer seiner frühen Rollen. Da war er noch nicht in Hollywood, sondern musste noch bei Der Alte und so mitspielen. Und ich glaube, der hat als ganz junger Schauspieler den Mörder von Lowitz gespielt. Ja.
Wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht. Ja. Ich weiß, dass Waltz, den ich ja übrigens wirklich sehr, sehr verehre und als einen großartigen Schauspieler finde, vor allem in Django Unchained, finde ich ihn fantastisch. Aber der ja auch anfing als Roy Black, erinnerst du dich noch? Hast du das auch
gesagt? Sat.1.
Ja.
Sat.1-Film, ja.
Und auch damals noch bei Premiere, das war damals als Premiere mit dem Privatfernsehen, also als die zusammen dann die ersten Filme gemacht haben. Und da war das einer der großen Eventfilme. Da hat keiner geahnt, dass dann später mal die Hollywood-Karriere kommt. Aber als Roy
gut für ihn, dass er es daraus geschafft hat, ne?
Ja, wirklich toll, ja.
Ja, ist gut, übrigens, also der,
ja. Ja.
Nein, bitte.
Nein,
das ist mein neuer Vorsatz. Ich lasse dich öfter ausreden in diesem Jahr.
Also ich dich auch. Und jetzt wollen wir uns beide, das ist aber auch, siehst du, wenn beide den anderen ausreden lassen wollen, ist kacke.
Zieh den Vorsatz zurück, ich laber dir weiter rein. Ich wollte nur sagen, dass es natürlich ein tolles Geschenk ist zum 60. dass ZDF sich selbst den Alten oder das Comeback des Alten schenkt und wollte nur darauf verweisen, es ist ja eh das Jahr der Fernsehjubiläen, weil wir feiern jetzt auch genau im Januar, wenn ich das richtig weiß, 50 Jahre Deutsche Sesamstraße.
Ja, das stimmt.
73. Das stimmt.
Erinnerst du dich noch an die Sesamstraße? Also wir haben es doch noch am Anfang die ersten Folgen auch noch gesehen, obwohl wir da schon 7 oder 8 Jahre alt waren.
Ja, aber damit waren wir ja schon noch ungefähr das vorgesehene Alter. Ja, ja.
Außerdem war es amerikanisches Fernsehen. Also damals kam es ja erst wirklich als Original-US-Version synchronisiert zu uns. Also noch mit der original-amerikanischen Sesamstraße. Und das fand man alles cool. Selbst wenn es für ganz kleine Kinder gedacht war, hat man es trotzdem geguckt.
Ich habe es geguckt. Ich fand es auch gut. Was man vergessen hat, ist, dass das damals schon ziemlich auch verrissen wurde von einigen Medien. Und ich kann mich auch erinnern, dass es eine Debatte gab über Oscar. Man fand das irgendwie eklig, dass der in einer Mülltonne sitzt. Das hatte irgendwas von Ghetto, so wurde das verkauft. Dabei war Oscar von Anfang an eine meiner Lieblingsfiguren in der Sesamstraße wegen dieser zelebrierten schlechten Laune. Weil auch das gab es selten im Kinderfernsehen. Dass einer durchgehend scheiße drauf war und dann noch in der Mülltonne wohnt. Also ich habe das nicht verstanden, warum man sich dann auf den so gestürzt hat.
Ich habe ihn auch dann sehr vermisst, weil der wurde dann ja auch mehr oder weniger lange Zeit jedenfalls aus dem dann rausgenommen. Weil man fing dann ja irgendwann an, eben so die amerikanischen Einflüsse rauszunehmen, die für uns, sag ich mal, eigentlich so die spannendsten,
das Coole daran waren. Ja.
Ja, das war lustig und das war cool. Und natürlich waren vor allem die Puppen, also Ernie und Bert und auch Bibo und eben Oskars Krümelmonster, ne, und so waren natürlich die echt geilen Figuren, die man da mochte und Grobi und so. Und dann aber irgendwann sagte man sich, ja, das ist pädagogisch alles nicht so richtig, da machen wir was Eigenes draus. Und dann kam die deutsche Version der Sesamstraße. Da waren wir dann aber auch schon zu alt für, ne?
Ja, das weiß ich gar nicht. Ich habe das noch so ein bisschen mitgekriegt, als dann auch diese deutschen Puppen, es kamen ja nicht nur deutsche Schauspieler dann rein, wie Uwe Friedrichsen und diverse andere, die man ja kannte, auch wirklich gute Schauspieler, sondern eben auch deutsche Puppen, also die nur für den deutschen Markt gedacht waren. Und da habe ich mal irgendwann gelesen, dass Jim Hensons Leute, die ja hinter allen Puppen in der Sesamstraße stecken als Masterminds, dass einer oder mehrere von denen mehrere Wochen und Monate in Deutschland gelebt haben, um eben zu gucken, was zu uns passen würde, was so quasi das dem deutschen Wesen entsprechen würde, und sind dann ernsthaft mit Samson und der nervigen Tiffy um die Ecke gekommen. Also was sagt das über die Deutschen, wenn Samson und Tiffy typisch deutsch sind?
Das überlege ich jetzt aber auch gerade. Ich dachte sowas, ich erinnere mich, dass es ja noch Figuren wie Herrn von Bödefeld und sowas
später,
gab. Das, kam später. Ja, Adel, das könnte ich so ein bisschen verstehen, ne? Aber Samson und Tiffy, finde ich, ist fast eine Beleidigung.
Was ist Samson überhaupt?
Habe ich auch nie so ganz verstanden. Das ist so eine Mischung aus fetter Zottelbär in Turnschuhen, ne? Genau. Mit so einer dicken Knollennase. Aber was sonst noch? Das ist kein Bär, ne?
Ich weiß es nicht. Es könnte ein Riesenköter sein oder es ist ein
Köterbär.
Ja.
Ein Möter, wie es ja früher bei Spaceballs
hieß, genau. Keine Ahnung. Also ich fand jedenfalls die deutschen Puppen, auch Bödefeld und dann noch diese dumme Schnecke Fienchen, die habe ich dann später über meine Kinder dann mitgucken müssen. Das fand ich alles nervig. Aber Sesamstraße selbst in der deutschen Version immer noch besser als viele andere Kindersendungen, die wir ertragen mussten. Weil was ja auch zu den 70ern gehört, ist dieses pädagogische Kinderfernsehen. Also gerade das Vorschulfernsehen sollte dann ja so eine Art Erziehungs- und Bildungsauftrag wahrnehmen. Und das hat man dann leider oft auch gemerkt. Also
das war ja überhaupt, dass damals in der Zeit immer der Bildungsauftrag beim Fernsehen, auch bei Quiz-Sendungen und bei Unterhaltungsshows, war ja immer Abfragen von Schulwissen und immer Vermittlung von Wissen und eben bei den ganzen Kindersendungen. Also ich meine auch sowas wie die Sendung mit der Maus ist ja zum Beispiel auch keine reine Entertainment-Sendung, sondern es ist ja eine, wo du einfach wieder ganz viel lernen sollst. Ne?
Also bei Erwachsenen ist es vollkommen klar, dass die sich einfach nur berieseln und Spaß haben, aber bei Kindern musste es dann immer lehrreich sein oder irgendwie pädagogisch wertvoll. Und das hat man als Kind natürlich nach 3 Nanosekunden gewittert und hat dann lieber entweder was anderes geguckt, wenn man durfte, und da sind wir wieder bei Bonanza und Co., oder hat was anderes gemacht außer Fernsehen, was ja dann vielleicht auch sogar gut war, weil man dann durch langweilige Bildungskindersendungen gezwungen wurde, draußen zu spielen in seiner Verzweiflung. Ja.
Und da gab es wirklich viele damals. Ne? Dann gab es auch noch den Hase Cäsar, Spatz vom Wallraffplatz und so
komische. Oder, kennst du noch den Klikla-Klavitterbus?
Oh, natürlich! Fahr mit im Klikla-Klavitterbus. Wir haben sehr viel Platz.
Für Hund und Katz und Spatz.
Fahr mit!
Und da gab es nämlich, weißt du noch, dass es da die fantastische und auch verräterische Zeile gab: Wir wollen lachen, lernen, lesen, schreiben, rechnen, fast bis 10. Also fast bis 10. Das ist auch ein bisschen erbärmlich, muss man mal sagen. Da kann auch ruhig bis 10 lernen. Aber da war das schon in der Titelmusik angelegt, dass es jetzt auch ums Lernen geht. Also ich meine, wie abtörnend kann schon ein Vorspann sein?
Ich erinnere mich auch noch an, weißt du noch, dass es immer dieses Schulfernsehen gab im dritten.
Telekolleg.
Und richtig Schulfernsehen, also das heißt für Kinder, wenn die krank waren zu Hause, dass sie dann die Scheiße noch gucken müssen. Ja. Und das war furchtbar. Schulfernsehen war mit das Allerschlimmste, weil das war noch langweiliger als die echte Schule.
Genau, aber noch getoppt finde ich durch diese Telekolleg-Mathematik-Sachen, wo immer dieser eine Typ mit dem Bart und dem Pullover von 1972 dir die binomische Formel erklärt hat.
Grauenhaft.
Aber wenigstens ehrlich, im Gegensatz zu Kindersendungen, die vorgeben, unterhaltsam zu sein, aber einen eigentlich, ich glaube, was war immer der Satz? Kinder sollten irgendwie zu sozialverantwortlichem Handeln ermutigt werden. Das war so ein klassischer Sozialpädagogensatz aus den 70ern, wenn es um Kinderfernsehen ging.
Ja. Und eine der schlimmsten Sendungen von damals, da sind wir uns ja wohl alle einig, war die Rappelkiste.
Oh ja.
Und selbst die Rappelkiste, was ja mal anfängt, ene mene miste, es rappelt in der Kiste, ene mene meck, und du bist weg.
Und das war wirklich auch da in der Titelmelodie übrigens diese wunderbare Zeile: willst du über den Rasen laufen, musst du dir ein Grundstück kaufen. Also gleich auch Kritik an den Reichen. Das waren die 70er.
Ja, das war ein sozialkritisch-pädagogisches Kack-Kinderprogramm, muss man einmal sagen. Das war eine Beleidigung und eine Frechheit für alle Kinder, wirklich. Es war ekelhaft. Da drin gab es auch als Puppen so Knetgummifiguren. immer so laufendes Knetgummi.
Ja, ja, das hatten ja
immer
alle.
Scheiße.
Ich auch. Ja, aber oh. Es gab auch Ratz und Rübe. Das waren
Ratz
die
und eigentlichen Rübe.
Stars der Rappelkiste.
Ratz und Rübe. Und für alle, die Ratz und Rübe nicht mehr kennen, das sollte ja so ein bisschen das Pendant zu Ernie und Bert sein. Also zwei ein lustiges Paar sozusagen. Aber Kinder.
Nur als Berliner Hinterhof halt.
Richtig, ne? Als Berliner Hinterhofkinder. Und was, wer die waren und was aus denen wurde, haben wir einmal auch schon in unserer Kalk- und Welk-Tätigkeit damals beim Frühstücksradio bearbeitet. Da haben wir einen ganz kurzen Einspieler für alle, die nicht wissen, wer Ratz und Rübe waren. Den hören wir uns mal kurz an.
Stars der 70er. Was wurde eigentlich aus
Ratz und Rübe?
Als das Kinderfernsehen noch keinen Spaß machen durfte und ausschließlich dazu diente, die Kleinen mit nutzlosem Wissen vollzupumpen oder ihnen durch ein deprimierendes Weltbild die Lust am Leben zu vermiesen, hatten diese beiden ihre große Zeit.
Ratz und Rübe, zwei aus filzigen Frottiresten notdürftig zusammengeschusterte Breitmaulfressen, die in der sozialpädagogisch wertvoll getarnten Nervsendung Rappelkiste viele Millionen Kinder mit ihrem quäkigen Geseier bis aufs Blut quälten.
Thematisch handelten ihre sogenannten Dialoge meist von Geschlechtsteilen, wie man sie nennt, wo man sie gewöhnlich findet und was man am besten alles nicht mit ihnen machen sollte.
Ratz und Rübes Karriere war glücklicherweise aber nur von kurzer Dauer. Denn weil es eine höhere Gerechtigkeit gibt, endeten die zwei ungeliebten Stoffpuppen Ende der 70er als Arschhandtücher in der Herrentoilette des ZDF-Sendezentrums.
Tja. Ja, das war.
Es gibt damals, eine Gerechtigkeit.
Das war auf einer unserer frühen Kalk- und Welk-CDs, ja. Wie immer mistig schlecht recherchiert, weil tatsächlich lief Rappelkiste, ich habe es nochmal nachgeguckt, von 1973 bis 1984. Also das hat ganz schön lange gedauert, bis die zu Arschhandtüchern recycelt wurden.
Das ist ja echt so lange. Das ist ja ekelhaft. Also das heißt von 73, das heißt, da waren wir um die 8 Jahre so, ne?
Ja, ich war 7, du warst
7, 8 Jahre, ja, genau. Und dann, ich weiß, dass mich das wirklich traumatisiert hat. Und wir haben diese Moment, für alle, die es nicht glauben und die sich auch nicht das vorstellen können, wie nervig das war, haben wir auch einen Originalausschnitt rausgesucht. Einmal Ratz und Rübe, wie sie nämlich genau da hier diese Geschlechtsteildiskussion zum Beispiel geführt haben. Hören wir uns das auch mal an, wie sich das in Wirklichkeit furchtbar angehört hat.
Man merkt es nämlich beim Pinkeln. Jungs, stehen! Und Mädchen sitzen.
Gar nicht. Ich stehe auch beim Pinkeln.
Das geht doch gar nicht. Du hast ja keinen Pimmel.
Aber dafür habe ich eine Muschi.
Das heißt ja gar nicht so. Meine Mutter sagt immer Scheide.
Oder Schlitzchen.
Oder Möse.
Oder Pfläumchen.
Oder Spalte.
Ja, wie sagt man, man muss dabei gewesen sein.
Das ist wie nachts im Savoy mit Heller von Sinn.
Also es ist ja kein Wunder, also da wurde man ja wirklich traumatisiert. Das ist ja kein Wunder, dass Leute wie du danach asexuell geworden sind und nie wieder was damit zu tun haben wollten. Das ist ja vollkommen menschlich.
Diese Art von Sprechen auch, ne? Diese Oh, hat man doch schon unkontrollierbare Gewaltfantasien vor dem Fernseher entwickelt. Man wollte doch dahin und diese Viecher zerfetzen.
Aber das heißt, du hast es geguckt. Das beweist, du hast es geguckt.
Ja. Man hat ja jeden Scheiß geguckt. Man war ja so ausgehungert. Ich weiß gar nicht, aber da hat man es jedes Mal wirklich bereut. Jedes Mal dachte man, wenn man es geguckt hat, es wird besser, aber es wurde immer nur schlimmer. Es war furchtbar.
Man muss aber sagen, die Absichten dahinter, soweit man sie rekonstruieren kann, waren ja wahrscheinlich gut, weil die fanden, es müssten auch Konflikte selbst in Sendungen für kleinere Kinder vorkommen. Dann ging es um überarbeitete Väter oder Eltern, die zu wenig Zeit für ihre Kinder haben. Das war alles gut gemeint, aber leider hat man eben dieses Pädagogische so gewittert. Und deswegen bin ich persönlich froh, dass zum 60. des ZDF der Alte zurückkommt, Ratz und Rübe, aber hoffentlich nicht. Oder?
Hoffentlich nicht die Rappelkiste. Also das wollen wir hoffen, dass das nie wieder zurückkommt und das möchten wir auch nicht feiern dann.
Nein,
übrigens, ne?
Da wollen wir auch nicht eingeladen werden, wenn
die Feier kommt. Und das ist immer das Schlimme gewesen, so viel, was in den 70er Jahren und in der Zeit vor allem immer gut gemeint war, aber man hatte immer so im Hinterkopf dieses Unterhaltung muss halt bilden und darf nicht wirklich Spaß machen. Das ist zum Glück vorbei.
Also jedenfalls bei Kindern nicht, bei Erwachsenen Kindern jederzeit.
Aber ja, genau. Das war das so. Ja, also ich denke, wir sind jetzt so langsam aber gewappnet für das neue Jahr. Wir haben viele positive Ansätze auch gegeben, finde ich, den Menschen. theoretisch jedenfalls, dass sie da besser durch das Jahr gehen.
Glaube ich nicht, aber wir haben fast eine Stunde drüber geredet.
Hauptsache, wir haben eine Stunde mit Labern gefüllt. Das wollte ich, das ist das Wichtige dahinter. Und wir müssen jetzt allerdings auch die Leute auf einen kleinen Schock vorbereiten. Ne? Nämlich, dass sie jetzt, die vielen Kalk- und Welk-Süchtigen, die wir jetzt ja produziert haben in den letzten Wochen, dass die sich jetzt 2 Wochen auf eine Pause einstellen müssen. Ne?
Das ist richtig. Es wird jetzt eine 2-wöchige Pause geben, weil ich es jetzt mal wage, einen kurzen Urlaub zu machen. Dann kommst du wieder mit einer Sonderfolge zum RTL-Dschungel, weil du es nicht lassen kannst. Und dann kommen wir beide gemeinsam wieder, ich glaube, in der Woche vom...
Letzte Tag im Januar, glaube ich,
sind letzte wir. Letzte Januarwoche irgendwie, genau.
Sind wir gemeinsam wieder da. Das heißt, du machst jetzt einen ausgedehnten Urlaub. Du hast mich so verspottet. Das hat auch also wirklich wehgetan für meine... Mini-Kurzurlaub von 1 oder 2 Nächten vor Weihnachten, wo ich ja, mal dafür, ganz kurz...
Dafür sind ja gefühlt trotzdem 5 Folgen ausgefallen, also ja, ich bitte dich.
Und jetzt machst du hier, jetzt sind 3 welklose Wochen für die Menschen da draußen. Ja. Wie werden sie das überstehen? Ich weiß es nicht.
Das ist wirklich schwer.
Ja. 2 kalklose, ne, zumindest ich komme wieder, um ihnen die Hand zu reichen zum Ohr. Sozusagen. Mhm. Und dann hören wir uns erst Ende Januar wirklich wieder. Und jetzt zum Ende dieser Folge und auch also quasi als Fazit unseres ersten Jahres, ja, was wir hier so hatten. Wir haben so viel über Twitter gesprochen, über dein Lieblingsmedium.
Das sterbende Medium, genau.
Das sterbende Medium, das nach Scheiße stinkt. Und gerade auf Twitter war es wirklich in der letzten Woche so, dass die Wutbürger-Twitter-Blase, die da ja immer so existiert, die Troll-Farmen, die da immer darauf, derer harren, die irgendwie etwas gesagt haben, wo man dann sich eben als Systemnutten oder sonst was beschimpft werden kann, die sind ganz plötzlich auf uns ohne Grund endlich mal aufmerksam geworden.
Denen haben wir doch nie was getan.
Wir haben ihnen nie was getan, wir haben auch gar nichts gesagt, aber da plötzlich, und es gab nur so, ein Teaser hatte ich getwittert, einfach dieser offiziellen Teaser, dass es uns gibt.
Ja, gut, und dann hast du sie aber auch provoziert.
Ja, habe ich sie provoziert. Und plötzlich kamen innerhalb von wenigen Stunden Dutzende geiler Kommentare. Und ein paar der schönsten habe ich zusammengesucht, weil ich dachte, geben wir doch da einfach den Abschluss, das Wort an die Fans. Ja? Und es gab ein paar Sachen, die sind so ganz normal. Aber sehr interessant fand ich, dass mehrere geschrieben haben, sowas wie verschwendete Lebenszeit, sich das anzugucken. Und es gibt tatsächlich Leute, die sich das ansehen. Hm. Also da ist erstmal so, es ist toll, dass die das Prinzip Podcast aber auch noch gar nicht ganz verstanden haben.
Die haben sich über die Bildqualität beschwert.
Ja, dass das so scheiße aussieht. Ne?
Ja.
Dann auch natürlich so ganz normale Sachen wie, wer möchte sich diese beiden aalglatten Staatskomiker noch ziehen? Nein, danke, ich hatte schon Stuhlgang. Das ist schön, oder auch diese 2 kleinen Systemfettsäcke und so, das ist alles ganz normal. Ne?
Also klein bin ich nicht, das möchte ich aber doch nochmal deutlich sagen.
Ja. Was ich fast gemein fand, also schon persönlich genommen, war die zwangslustigen Kopien von Lanz und Precht.
Oh, das tut weh.
Das ist bitter.
Wenn sie uns verletzen wollten, jetzt haben sie es geschafft.
Das fand ich auch. Das hat wirklich wehgetan.
Der saß.
Vor allem, jetzt müssen wir uns ja auch darüber einigen, wer von uns ist Lanz und wer ist Precht.
Ich bin Lanz.
Ah, scheiße. So, und dann einer hier auch, der lauter Kommunisten-Nachtrauerer sollen doch nach Russland gehen.
Und den habe ich nicht kommen sehen.
Ja, den habe ich auch nicht kommen sehen. Da habe ich auch gedacht, oh,
das ist echt. Es ist jetzt schön, eine schwierige Zeit, um nach Russland zu gehen, aber danke für die Anregung.
Dann aber auch immer schön, dass die Leute ja auch, wie sie schreiben, das kann man jetzt leider schlecht vermitteln. Ich sage, ihr seid mit T einfach komplett alt, Lücke backen und denkt, ihr seid mit T lustig. Ich muss mich übergeben, wenn ich nur eine Minute euren geistigen Kack klein, Streifen groß anhören muss. Mhm. Schade, dass man ins Gefängnis muss für Mord. Ja, ist gemein. Das ist hier echt eine Freiheitseinschränkung in diesem scheiß Schweinesystem.
Ach so, jetzt verstehe ich's. Sonst würde er. Ah,
okay. Ja, aber man ist leider in diesem Schweinesystem ist Mord strafbar. Ist echt kacke.
Daran erkennt man ja, dass es eine Diktatur ist.
Ja, kommen wir zu den Top 5, die letzten. Was ich sehr schön. Ü50 Komödianten-Duo Unterhaltung aus Omas Grab. Die unlustigsten 250 Kilo im Öffentlich-Rechtlichen.
Okay.
Und da jetzt, meinte er nur dich.
Pass auf, ich weiß, aber jetzt würde ich aber doch sagen, wir ändern den Titel der Folge von Twitter Schick nach Scheiße in Unterhaltung aus Omas Grab.
Ja, aber
das
pass auf,
es kommt vielleicht noch ein, zwei gute.
Aber die sind auch, ich finde auch, ne? Dann finde ich auch sehr schön, eben Russland kam schon um die Ecke, aber ich finde auch und diesen hier sehr schön. Staatskomiker stinken nach DDR. Finde ich auch sehr hübsch.
Aber Unterhaltung aus Omas Grab finde ich besser, weil das klingt wie eine echte Fernsehsendung.
Ja, ja, finde ich auch. Ne? Und, aber jetzt kommen noch drei, die Top 3.
Ey, mal, weißt du schon, wie lang wir sind? Du kannst uns nicht noch stundenlang Hass-Tweets vorlegen.
Ja. Wer will sich schon den Schrott von Speck und Spack reinziehen? Ich finde Speck und Spack, finde ich, statt Kalk und Welk.
Quatsch, mit ich Speck und Spack ist auch ein guter Folgentitel, muss ich sagen.
Spaß mit Speck und Spack finde ich super, dass wir nicht drauf gekommen sind.
Ja, das ist ein viel besserer
Podcast-Titel insgesamt. Fett und Faltig hätte ich auch
Spaß gut gefunden, mit Speck und Spack.
Spaß mit Speck und Spack, ne?
Okay.
Und dann jetzt einen persönlichen als letztes für jeden von uns, für mich. Wer macht Fernsehen für Behinderte und Doofe? Oliver Kalkofe.
Wer macht Fernsehen?
Wer macht Fernsehen für Behinderte und Doofe? Oliver Kalkofe. Mhm. Nicht nur behindertenfeindlich und schlecht gereimt, sondern einfach auch innerlich scheiße. Aber dein letzter, den finde ich sehr, sehr schön. Den finde ich wirklich sehr schön, weil das finde ich echt gut. Welke ist in etwa so lustig wie ein toter Clown im Wald? Und sorry, einen toten Clown im Wald finde ich persönlich schweinelustig.
Das ist mir das Lustigste, was ich hier gehört. Ich nehme es wirklich als Kompliment.
Ja.
Das ist ja fantastisch.
Das ist echt, aber da sind so viele schöne Folgen.
Warum im Wald? Warum im Wald?
Ein toter Clown im Wald. Da muss ich schon lachen einfach. Da kann ich tagelang drüber lachen, nur bei der Vorstellung.
Ja.
Sehr mal. Ich habe selten einen
lustigen Clown. Was ist dem Clown passiert?
Was ist ihm passiert? Warum ist er im Wald? Wen wollte er bespaßen? Was ist geschehen?
Aber das kann ja der erste Fall vom Alten sein.
Genau.
Oliver, lass uns Schluss machen. Du ziehst das jetzt alles hier hinten so runter mit diesen nicht repräsentativen Twitter-Stimmen. Ich muss jetzt auch in Urlaub drücken.
Du musst in den Wald. Komm, du hast noch einen
Tipp. Ich lege jetzt im Wald.
Genau. Setz die Pappnase auf und dann tschüss. Wir sehen uns und hören uns. Nein, wir sehen uns für all die Podcast-Gucker.
Der eine sieht uns ja, die anderen hören uns.
Ne, für all die Podcast-Gucker. Wir sehen uns dann wieder in 3 Wochen, ne, in alter Frische.
Frohes Neues und bis bald. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Der ARD-Podcast mit Oliver Kalkofe und Oliver Welke, produziert von Radio 1.